Und so muss ich auch nicht gegen diese wunderbaren Pflanzen hier ankämpfen, neben denen ich regelrecht verblassen würde. Also deswegen stehe ich lieber vor der Pflanze als dahinter. Außerdem ist man so ein bisschen näher bei den Leuten. Ich habe gestern schon dieselbe Botschaft gepredigt, wie ich sie heute predigen werde. Habe innerlich ein bisschen gerungen mit dieser Vorstellung, weil mein Vater schon gesagt hat, der Pfarrer predigt nicht zweimal. Kennt ihr diesen Spruch? Aber in diesem Falle predigt der Pfarrer zweimal und er predigt sogar zweimal dasselbe. Oder mehr oder weniger dasselbe. Ganz genau gleich wie gestern wird es wohl nicht werden. Wer von euch hat schon die Bibelschule besucht? Wow, das ist eine ganze Menge. Es ist mir wirklich eine Ehre, Teil dieser Bibelschule zu sein. Und auch wir haben von unserer Gemeinde sehr viele Leute hier an der Bibelschule schon gehabt. Und diese Schule ist ein großer Segen für die Gemeinden. Nicht nur für die Leute, die an der Bibelschule teilnehmen oder teilgenommen haben, sondern vor allem auch für die Gemeinden, zu denen diese Leute gehören. Denn wir werden unserem Motto wirklich gerecht. Starke Gemeinden durch starke Mitarbeiter. Ein großer Teil der Leute, die diese Bibelschule besucht haben, ist nachher besser einzusetzen und besser zu gebrauchen als vorher. Sage ich einfach mal so ungeschützt und global. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast gedacht, wenn der jetzt auch noch von der Bibelschule redet, dann werde ich mich anmelden, Herr. Manchmal braucht es so einen letzten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Vielleicht trifft das auf dich zu und du kannst dich gerne noch anmelden. Die erste Klasse ist noch nicht voll. Lass uns zum Anfang noch beten. Vater, wir preisen dich für diesen wunderbaren Tag. Danke, Vater, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Du bist hier und du hast gesagt in deinem Wort, Vater, wenn wir uns dir nahen, dann nahst du dich uns. Also wirst du nicht fernbleiben heute Morgen, du wirst nicht fern sein, nein, du bist schon hier. Halleluja. Wir danken dir, Vater, für dein wunderbares Wort. Alles, was dein Wort sagt, Vater, wir nehmen es auf in unser Herz, wir verinnerlichen es, wir setzen es um, wir glauben es tief in unserem Herzen, tief in unserem Geist. Danke, Vater, für offene Ohren heute Morgen und für deine Salbung, das Wort zu predigen. Amen. Nun, wir leben in einer Zeit, wo Ruhe manchmal schon fast ein Schimpfwort geworden ist. Es geht heute Morgen um die Ruhe des Glaubens. Aber ich möchte zuerst ein bisschen über Ruhe ganz allgemein sprechen. Ruhe ist ein notwendiger Bestandteil unseres menschlichen Lebens. Wir können nicht sagen, nein, wir brauchen keine Ruhe mehr, denn immer dann, wenn wir keine Kraft mehr haben, hilft der Herr uns sofort auf und gibt uns neue Kraft, sodass wir wieder mit Adlersflügeln davonschweben können, ohne dass wir jemals innehalten, ohne dass wir jemals ruhen, dauernd in Aktivität, dauernd auf Trab. Viele Menschen in der Welt leben so und leider neigen auch viele Christen immer mehr dazu, so zu leben. Sie sind dauernd auf Achse, dauernd ist irgendetwas los, dauernd tun sie irgendetwas für den Herrn oder auch für andere Dinge. Wir brauchen Ruhe. Wir haben Ruhe notwendig. Sogar Jesus hat geruht. Sogar Jesus hat sich manchmal zurückgezogen mit seinen Jüngern und hat gesagt, ruht ein wenig. Warum hat er das getan? Meinst du, er hat während dieser Zeit dann den Jüngern eine Standpauke gehalten? Nein, sie haben wirklich geruht. Sie hatten eine freie Zeit. Sie hatten Spaß miteinander. Sie haben zusammen gegessen. Sie haben sich ausgeruht. Weil Jesus ganz genau wusste, es kommen wieder Phasen, es kommen wieder Zeiten, wo wir kaum zur Ruhe kommen werden. Wir müssen uns Ruhe gönnen. Ganz natürlich gesprochen. Unser Körper braucht Ruhe. Unser Körper braucht Schlaf. Unser Körper braucht Auszeiten. Und wenn wir uns solche Zeiten, solche Ruhephasen, solche Ruhepausen nicht gönnen, dann laufen wir Gefahr, auf Kollisionskurs zu geraten mit dem, was man landläufig das Burnout-Syndrom nennt. Und das macht auch vor Christen nicht Halt. Nur weil wir Christen sind, in Anführungsstrichen, heißt das nicht, dass wir gefeit sind vor diesem Burnout. Auch wir können uns auslaufen, auch wir können uns sozusagen totlaufen in unseren besten Aktivitäten für den Herrn. Wenn wir nicht aufpassen, aber vor allem dann, wenn diese so guten Aktivitäten für den Herrn gar nicht unbedingt vom Herrn initiiert worden sind. Denn auch das ist möglich. Die Bibel empfiehlt uns einen bestimmten Lebensstil, nämlich einen Lebensstil der Ruhe. Es ist kein Zufall, dass Gott im Alten Bund den Sabbat eingesetzt hat. Und wenn du dich erinnerst, ich werde keine große theologische Abhandlung über den Sabbat jetzt hier ausbreiten, das ist nicht notwendig, ihr alle wisst das Prinzip, ihr kennt es. Aber unter dem alten Bund war es bei Todesstrafe verboten, am Sabbat zu arbeiten. Und du siehst an dieser Drastik, mit der der Herr das betont, wie wichtig dieses Prinzip ist. Ich glaube nicht, dass es um einen bestimmten Tag geht. Wir sind nicht wie die Adventisten, die sagen, wir müssen den Sabbat einhalten. Der Sabbat muss es sein, der Samstag, nichts anderes. Sonst ist es nicht mehr gut mit dem Herrn. Der Herr ist deswegen 1911 oder irgendwann nicht zurückgekommen, weil wir den Sabbat nicht gehalten haben. Das ist der Ursprung der Adventisten. Aber wir sollten den Sabbat als Wahrheit, als biblische Wahrheit und als Prinzip sehr wohl ernst nehmen. Und es droht uns zwar nicht ein direktes Todesurteil, wenn wir dieses Prinzip brechen, aber glaub's mir, es hängt ein Damoklesschwert über unseren Köpfen, wenn wir es nicht einhalten. Denn, wie gesagt, wir laufen Kollisionskurs mit dem Burnout-Syndrom und nicht nur das, sondern wir laufen auch Gefahr, einen frühen Tod zu sterben, einen Herzinfarkt zu bekommen, an Erschöpfung zu leiden und schließlich einen viel zu frühen Tod zu sterben. Und das, obwohl wir für den Herrn aktiv waren, obwohl wir für ihn gebrannt haben, obwohl wir für ihn gerannt sind. Und dann, wenn Leute dann sterben inmitten ihrer 50er Jahre, dann fragen die Leute, wie konnte der Herr es zulassen? Nein, nicht der Herr hat es zugelassen, sondern diese Leute selbst haben es zugelassen, weil sie das Prinzip der Ruhe Gottes nicht verstanden haben. Nun, im Alten Testament finden wir eine wunderbare Verheißung im Zusammenhang mit dieser Ruhe, nämlich in Jesaja 30, Vers 15. Jesaja 30, Vers 15, schlag das bitte auf. Hier heißt es, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Dieser Vers ist wie ein Schlag ins Gesicht für viele moderne Christen. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet werden, Pünktchen, Pünktchen, aber ihr habt nicht gewollt, muss der Herr leider hinten anfügen. Weil offensichtlich viele auch zur damaligen Zeit dieses Prinzip nicht angenommen haben, nicht wahrgenommen haben. Sie wollten alles Mögliche tun, um gerettet zu werden. Nur nicht das, was der Herr gesetzt hatte, damit sie gerettet werden konnten. Was war ihre Entschuldigung? Vers 16, ihr sagtet, nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen, darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten, darum werden eure Verfolger hinter euch herrennen. Mit anderen Worten, sie wollten selbst dafür sorgen, dass sie gerettet würden. Sie wollten selbst etwas unternehmen. Sie wollten selbst in die Schlacht ziehen. Sie wollten selbst in den Kampf gehen. Sie wollten auf Pferden, auf starken Rossen reiten, auf Rennern daherfliegen, auf Wagen dahinfliegen. Das war es, was sie tun wollten, während der Herr gesagt hatte, ihr müsst nur umkehren, ihr müsst nur zur Ruhe kommen, dann werdet ihr gerettet. Weil dann ist eure Kraft in mir. Dann verlasst ihr euch nicht auf eure eigene Kraft, auf euer eigenes Vermögen, sondern auf das, was ich für euch bin und was ich für euch tun kann und für euch tun werde. An einer anderen Stelle heißt es, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Genau dasselbe Prinzip. Diese Leute damals sind vermutlich über dasselbe Problem gestrauchelt, über das auch wir oft strauchen. Sie konnten sich nämlich schlichtweg nicht vorstellen, wie man gerettet werden kann, ohne etwas zu tun. Ohne sich in irgendeiner Weise selbst zu helfen. Ohne die Sache in irgendeiner Form und Art selbst in die Hand zu nehmen. Das ist ein Punkt, den sich viele nicht vorstellen können. Wie kann es sein, dass es mir gut geht? Wie kann es sein, dass ich gesegnet werde, wenn ich selbst nichts dazu tue, wenn ich mich selbst nicht darum bemühe, wenn ich keine Anstrengung unternehme, wenn ich keine Werke tue? Aber genau das ist es, was der Herr hier sagt. Nun, wenn wir genau lesen, dann merken wir, dass wir schon etwas tun müssen. Ganz ohne unsere Mitarbeit, ohne unser Zutun geht es natürlich nicht ab. Ja, was sollen wir nämlich tun? Wir sollen umkehren und zur Ruhe kommen. Was bedeutet umkehren? Ich bin froh, dass hier nicht steht, Buße tun. Denn dann würden viele Leute etwas völlig Falsches verstehen. Buße tun, wie es im Neuen Testament oft heißt oder übersetzt worden ist, besser gesagt, ist nichts anderes als umkehren. Und zwar umkehren in erster Linie in deinem Denken. Das griechische Wort für umkehren oder Buße tun ist Metanoia. Und Metanoia oder Metanoeo, das Verb, bedeutet nichts anderes als du tust etwas mit deinem Sinn. Du tust etwas mit deinem Denken. Oder du denkst nach, eine andere mögliche Bedeutung dieses Wortes. Du denkst nach. Du denkst nach und kommst zu dem Schluss, halt, bis hierhin und nicht weiter. Ich laufe gegen eine Wand. Offensichtlich bin ich hier in eine Sackgasse geraten. Es geht einfach nicht weiter. Ich kann tun, was ich will. Es geht nicht weiter. Ich schlag mir den Kopf an die Wand. In einer solchen Situation ist es nur richtig, umzukehren. Du wirst diese Mauer nicht überspringen, sondern du musst umkehren, und zwar in deinem Denken. In einem solchen Fall ist es richtig, in sich zu gehen und zu sagen, hey, ich muss offensichtlich bisher in die falsche Richtung gegangen sein. Also kehre ich um, ich denke um und gehe von jetzt an in eine andere Richtung und schon bald wirst du wieder auf weit offenem Feld stehen. Denn das ist es, was der Herr für dich geplant hat. Nicht ein Leben voller Sackgassen, sondern ein Leben auf einem großen, weiten, freien Feld, wo du dich entfalten kannst, wo die Pläne und Ziele und Absichten Gottes für dein Leben zustande kommen können. Zu viele leben in einer Sackgasse, in einem ganzen Labyrinth aus Sackgassen. Kaum sind sie aus einer Sackgasse raus, sind sie schon in der nächsten drin. Ich kenne diesen Vers, Jesaja 30, 15 und 16, weil ich ihn einmal als Jahreslosung gezogen habe. Irgendein Jahreswechsel vor vielen, vielen Jahren. In einer Baptistengemeinde habe ich den verbracht. Und da wurde ein Korb herumgereicht mit Jahreslosungen drin. Und ich zog diesen Vers als Jahreslosung. Und ich konnte gar nichts, rein gar nichts damit anfangen. Denn damals war ich noch einige Jahre jünger als heute. Und ich wollte viele Dinge tun. Ich war weder innerlich noch äußerlich zur Ruhe gekommen. Weder körperlich noch geistlich. Ich verstand dieses Prinzip der Ruhe Gottes nicht. Ich verstand nicht, wie wichtig es ist, zuerst einmal in die Ruhe des Glaubens, in die Ruhe Gottes einzugehen und erst dann die Dinge zu tun. Aus der Ruhe heraus, aus dem Sitzen heraus, aus dem mit Christus in die Himmelswelt versetzt sein heraus. Ich verstand es nicht. Dennoch nahm ich diesen Vers und hängte ihn an eine Wand, wo mein Telefon auch hing. Und jedes Mal, wenn ich telefonierte, sah ich diesen Vers und war gezwungen, darüber nachzusinnen. Ich habe immer gedacht, Herr, wie soll ich das nur machen? Ich kann doch gar nicht anders. Ich muss doch diese Dinge tun. Ich hatte keine Vorstellung davon, was es bedeutet, in die Ruhe einzugehen. Ich konnte mich eher mit Vers 16 identifizieren. Auf Pferden wollen wir fliegen und auf Rennern wollen wir reiten. Das war mein Lebensstil zur damaligen Zeit. Ich war dauernd unterwegs, dauernd auf Achse, dauernd irgendein Projekt am Tun. Nicht nur für den Herrn, auch für meine Ausbildung. Ich habe damals Fotografie studiert und war dauernd unterwegs mit schwerem Gerät, mit schweren Kameras und vielen Filmen bewaffnet und habe alles Mögliche, jeden, der mir vor die Linse kam, habe ich fotografiert. Je kaputter, desto besser. Ich war eine Zeit lang Leute fotografiert, die ganz unten im sozialen Gefüge angekommen waren. Einfach um zu zeigen, dass es das auch gibt oder warum auch immer. Um ihnen nebenbei noch das Evangelium zu predigen. So erfahrt ihr ganz nebenbei noch etwas über meine Vergangenheit. Ist das nicht gut? In Hebräer 4, Vers 11 finden wir einen Vers, eine Aussage, die korrespondiert, die zusammenhängt mit dem, was wir gerade in Jesaja 30, 15 und 16 gelesen haben. Hebräer 4, Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Auch hier wird uns etwas gesagt, das unsere Aktivität in die richtige Richtung lenkt. Wir sollen eifrig sein. Wir sollen Eifer entwickeln. Es ist richtig, Eifer zu haben. Es ist richtig, eifrig zu sein. Aber unser Eifer muss richtig gelenkt werden. Unser Eifer muss für die richtige Person oder für die richtige Sache sein. Wir dürfen eifern, aber wir müssen für das Richtige eifern. Das griechische Wort hier für eifern ist das Verb spoudazo. Und spoudazo bedeutet sich befleißigen, sich beeilen, sich sputen, hasten, schnell machen, allen Ernst, allen Eifer an etwas setzen, daran setzen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es geht hier nicht darum, nichts zu tun. Es geht hier nicht einfach darum, sich hinzusetzen, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, was geschehen wird, wird geschehen. Der Herr weiß es, ich übergebe mich in seine Hand. Möge kommen, was da kommt, aber komme schnell bitte. Ja. Nein, sondern wir sollen uns befleißigen. Wir sollen allen Ernst und allen Eifer, der uns zur Verfügung steht, daran setzen, in die Ruhe einzugehen. Das muss unser erstes Bestreben sein. Der Hauptfokus unserer Aktivität muss erst einmal sein, ich will in die Ruhe Gottes eingehen. Und das möchte ich vor allem auch jungen Gläubigen ans Herz legen. Gehe zuerst in die Ruhe Gottes ein. Lass dich nicht vor jedem Karren spannen, der sich dir anbietet. Mach nicht in jedem Team, in jedem Dienstbereich, bei jeder Konferenz und in jedem Outreach mit, der sich dir in den Weg stellt. Tu es nicht. Denke nicht, dass du jetzt dazu berufen bist, all deine ganzen Kollegen und Freunde und deinen Freundeskreis zu bekehren. Denke es nicht, sondern komme zuerst vor den Herrn, komme zuerst in die Ruhe Gottes, komme vor ihn, bleibe in dieser Ruhe. Denn du wirst eine ganz andere Perspektive haben, wenn du erst einmal eine Zeit lang in der Ruhe Gottes verbracht hast. Ich sage dir, die Dinge werden leichter gehen, die Dinge werden einfacher gehen aus der Ruhe Gottes heraus. Du kannst vielleicht ein bisschen etwas bewirken in eigener Kraft oder mit, wie soll ich sagen, ein bisschen geheiligtem Fleisch. Du kannst ein bisschen etwas erreichen, aber du kannst niemals dasselbe erreichen, wie wenn du aus der Ruhe Gottes heraus agierst. Deswegen heißt es hier, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Denn was passiert sonst? Es heißt hier seine scharfe Warnung, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Nach welchem Beispiel des Ungehorsams können wir fallen, wenn wir nicht in diese Ruhe eingehen? Nach demselben Beispiel des Ungehorsams, wie das Volk Israel uns gezeigt hat. Das Volk Israel kam im Ungehorsam um, weil sie nicht glaubten, dass derselbe Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, sie an die Grenze des verheißenen Landes gebracht hatte, nun auch in der Lage wäre, sie ins verheißene Land hineinzuführen. Stell dir das vor, sie hatten gerade das größte aller Wunder erlebt, ein historisches Wunder, wie es größer kaum vorstellbar ist, ein ganzes Volk mit über 2 Millionen Menschen zieht aus einer Nation, geht durch die Wüste und nimmt ein neues Gebiet, ein neues Land ein. Sowas wurde nie gehört bis dahin und nie wieder seitdem. Aber auf einmal, aus was für Gründen auch immer, stehen sie da und können nicht mehr glauben oder wollen nicht mehr glauben vielmehr, dass derselbe Gott, der in der Lage war, sie mit starker Hand, mit starker und mächtiger Hand aus Ägypten herauszuführen, jetzt auch durchaus in der Lage und fähig wäre, sie in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen, hineinzuführen. Das war der Ungehorsam, in dem sie strauchelten. Und das ist genau derselbe Ungehorsam, dem auch wir oft auf den Leim gehen. Wir haben das größte aller Wunder bereits erlebt, nämlich, dass wir errettet worden sind aus der Macht der Finsternis und versetzt worden sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ein größeres Wunder kannst du überhaupt nicht erleben. Und jetzt stehen wir hier mit unseren kleinen Alltagsproblemen und Alltagsnöten und unseren täglichen Sorgen und meinen, dass der Herr nicht in der Lage ist, uns da zu helfen. Und logisch, wenn wir das meinen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns selbst zu helfen. Und damit geraten wir in Straucheln, damit geraten wir in diesen Sog von Aktivität, Aktivismus, Dinge tun wollen, die gar nicht vom Geist Gottes initiiert worden sind. Und dann können wir durchaus umkommen, dann können wir durchaus in ein Burnout-Syndrom hineingeraten. Aber das ist nicht der Plan des Herrn. Die Ruhe, von der hier und an anderen Stellen im Hebräerbrief die Rede ist, ist eine andere Art von Ruhe, als wir sie bisher vielleicht gekannt haben. Wenn die meisten von uns an Ruhe denken, dann denken wir an eine Ruhezeit, an eine Ruhepause, zum Beispiel nach einem langen, anstrengenden, schweren Arbeitstag. Wir legen die Füße auf den Tisch, schauen ein bisschen Fernsehen, trinken eine kühle Limonade oder einen Eistee und meinen, das ist Ruhe. Und das ist auch Ruhe, und diese Ruhe brauchen wir auch, aber diese Ruhe ist in ihrem Wesen vergänglich, vorübergehend und darum nicht vollkommen. Diese Ruhe, obwohl sie notwendig ist, ist immer geprägt von dem Hintergedanken, ja, es ist ja nicht für immer. Du freust dich aufs Wochenende, du freust dich auf diese Art von Ruhe, aber du hast in deinem Hinterkopf bereits das Wissen darüber, dass du am Montag wieder in die Arbeit gehen wirst. Dass es weitergeht und dass diese Ruhe ein Ende hat. Aber hier im Hebräerbrief in Kapitel 4 und auch an anderen Stellen ist von einer vollständigen, bleibenden Ruhe die Rede. Eine Ruhe, die nicht mehr aufhört. Eine Ruhe, in die du ein für alle Mal eingehen kannst und aus der du nie wieder herausgehen musst. Und das Wort, das im Hebräerbrief für diese Art von Ruhe verwendet wird, ist das griechische Wort Katapausis. Katapausis, merkt euch dieses Wort. Und Katapausis beschreibt, ja, ist leichter gesagt als getan, gell? Katapausis beschreibt diese völlige Ruhe, die Ruhe Gottes oder auch den Ruheort Gottes, den Ort seiner Ruhe, den Ort, den Platz, an den er eingegangen ist und sich sozusagen zur Ruhe gesetzt hat. Wusstest du, dass Gott sich zur Ruhe gesetzt hat? Gott ist ein Pensionär, in Anführungsstrichen. Ja, das klingt ein bisschen ketzerisch im ersten Moment, aber wenn du es dir genauer überlegst, dann stimmt es schon. In Vers 9 heißt es nämlich, dass Gott von seinen Werken geruht hat. Dass wir von unseren eigenen Werken ruhen sollen, wie Gott von seinen Werken geruht hat und noch immer ruht. Wusstest du, dass Gott heute keine Werke mehr tut? Das ganze Werk, das er getan hat, ist ein für alle Mal vollbracht worden. Viele Menschen haben diese irrige Vorstellung, wenn sie zum Beispiel körperliche Heilung brauchen, dass Jesus irgendwie vom Himmel herabsteigen, ihnen die Hände auflegen und sie heilen muss. Nein, das ist nicht so, sondern das Wort sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Vergangenheit. Also das vollständige Erlösungswerk Jesu Christi reicht ein für alle Mal aus. Es wäre absurd, wenn Petrus sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt worden, aber eigentlich muss er es erst noch tun. Und in diesem Sinn ist Gott zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Was er tut ist, er beauftragt uns, dieses vollbrachte Werk unter die Leute zu bringen. Er sorgt dafür, dass immer wieder Generationen, neue Generationen von Gläubigen aufstehen, um diese wunderbaren Erlösungswahrheiten unter das Volk zu bringen, unter die Leute zu bringen, dafür zu sorgen, dass sie nie vergessen gehen, dafür zu sorgen, dass sie immer wieder neu verstanden und angewendet werden. Und Gott kassiert die Tantiemen. Gott bekommt die Ehre im Himmel. Jedes Mal, wenn jemand dieses Werk kauft, in Anführungsstrichen, dann bekommt Gott den Preis dafür. Er bekommt den Lobpreis und die Ehre dafür. Halleluja! Gottes Werke sind vollbracht. Er ist an den Ort der Ruhe eingegangen. Ein interessanter Aspekt von Katapausis ist, dass es genau 8-mal vorkommt im Neuen Testament. Und 7-mal davon im Hebräerbrief. Das sind spezielle Wörter. Im Griechischen gibt es viele Wörter, die so punktuell auftauchen und eine wichtige Bedeutung haben. Es erscheint 8-mal im Neuen Testament, 7-mal davon im Hebräerbrief. 1-mal davon in der Apostelgeschichte und dort beschreibt es genau diesen Ruheort Gottes. Lass uns das mal lesen. Apostelgeschichte 7, Vers 49. Der Himmel ist mein Thron, also Gott spricht im Alten Testament, und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Katapausis. Mit anderen Worten sagt Gott bereits hier, was wollt ihr dazu tun, dass ich in meine Ruhe eingegangen bin? Was wollt ihr hinzufügen zu diesem vollendeten Werk? Was möchtet ihr bitte, liebe Menschen, noch dazu tun zu dem, was ich bereits getan habe? Ich bin eingegangen an den Ort der Ruhe. Und die Einladung besteht, dass auch wir an diesen Ort der Ruhe eingehen und eingehen sollen. Das Gegenstück zu Katapausis ist das griechische Wort Anapausis. Merkt ihr auch dieses Wort? Kann man sich ganz leicht merken. Der einzige Unterschied ist die Präposition. Einmal ist es Ana und einmal ist es Kata. Und die von euch, die ein bisschen etwas von Elektronik verstehen, kennen die Anode und die Kathode. Anapausis, diese Präposition Ana, beschreibt eine Hinaufbewegung, eine Aufwärtsbewegung. Mit anderen Worten, jede Pause, die du dir gönnst, das ist diese vorübergehende Art der Ruhe. Ja? Jede Pause, die du dir gönnst, streckt sich im Grunde genommen aus nach oben. Sie möchte mehr haben von dieser Ruhe. Sie ist ein Gegenbild zu Katapausis. Ist es dir auch schon so ergangen, dass du dich abends ins Bett gelegt hast und gedacht hast, so insgeheim, oh, möge es doch für immer sein? Nicht, dass du sterben wolltest, versteht mich richtig, aber du warst so müde, dass du gedacht hast, möge es doch für immer sein. Das ist genau dieser Aspekt von Anapausis, wo sich die Ruhe nach oben hin ausstreckt zu dem, was Gott eigentlich gegeben hat, aber doch niemals dort ankommen kann. Das Gegenteil dazu ist Katapausis. Eine Ruhe, Kata bedeutet herab. Es bezeichnet eine abwärts gerichtete Bewegung. Katapausis ist demnach die Ruhe, die von oben kommt. Es gibt eine Ruhe, die menschlich ist und sich nach oben zu Gott hin ausstreckt. Und es gibt eine Ruhe, die göttlich ist, die eine Ruhe des Glaubens ist und die von oben herabkommt. Und in diese Ruhe sollen wir eingehen. Ein für allemal. Danke für dieses Angebot Gottes. Ist es nicht wunderbar, dass wir innerlich so sehr zur Ruhe kommen können, dass uns äußere Tumulte, äußere Turbulenzen nicht mehr groß kümmern werden? Halleluja, das ist das Geheimnis der Ruhe des Glaubens. Die Frage ist, wie gelangen wir in diese Ruhe? Wie können wir in diese Ruhe eingehen? Das war auch mein Herzensschrei, den ich immer hatte, jedes Mal, wenn ich diesen Vers las an meiner Telefonwand. Herr, ich muss doch die Sache tun. Du weißt doch, ich muss doch eine Leistung erbringen da in dieser Kunstgewerbeschule. Ich muss es doch tun, ich muss es doch machen, ich muss mich doch anstrengen. Und der Herr wollte mir immer sagen, komm einfach mal in die Ruhe. Komm einfach mal in die Ruhe des Glaubens. Geh einfach ein in diese Ruhe Gottes und die Dinge werden anders aussehen. Wisst ihr, was ich insgeheim für eine Angst hatte? Ich hatte insgeheim die Befürchtung, wenn ich in die Ruhe Gottes eingehe, dann werde ich diese Dinge gar nicht mehr tun wollen. Lasst euch diese Wahrheit bitte auf der Zunge zergehen. Das ist nämlich oft der Grund, warum wir die Angebote Gottes nicht annehmen. Wir denken, es ist ein Pferdefuß damit verbunden. Wir denken, die ganze Sache hat einen Haken. Wir denken, da ist etwas Kleingedrucktes. Und Gott sagt, wenn du dann in die Ruhe eingegangen bist, du wirst es sehen, dann wirst du diese Dinge gar nicht mehr tun wollen. Und wisst ihr was? Ich verrate euch ein Geheimnis. Manchmal ist es tatsächlich so. Es gibt Dinge, die du wieder tun wirst, nachdem du in die Ruhe Gottes eingegangen bist, aus einer neuen Motivation heraus, mit einem neuen Antrieb, mit neuer Kraft, mit einer neuen Absicht, nämlich um ihm Ehre zu geben. Und es gibt Dinge, die werden sich verflüchtigen, die werden sich sozusagen in Luft auflösen, nachdem du einmal in die Ruhe Gottes eingegangen bist. Dwight L. Moody, ein bekannter Evangelist des 19. Jahrhunderts war es, glaube ich, hat einmal beschreibt folgende Geschichte, und zwar kam eine junge Frau zu ihm, eine junge Frau, die gerne tanzte, Gesellschaftstänze, damals zu dieser Zeit irgendwie in die Ballrooms gegangen ist, um dort zu tanzen. Und sie kam zu Dwight L. Moody und fragte ihn, Dwight L. Moody, was soll ich tun? Ich möchte mich ganz gerne bekehren, aber ich weiß ja, wenn ich mich bekehre zu diesem Herrn Jesus Christus, der möchte dann nicht mehr, dass ich in die Ballrooms gehe und tanze. Und Dwight L. Moody beschwichtigte sie und sagte, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, bekehr dich, du wirst dann so viel tanzen können, wie du möchtest. Und sie glaubte ihm, bekehrte sich, kam einige Zeit später wieder zu Dwight L. Moody und er fragte sie dann, wie ist es jetzt mit dem Tanzen? Und sie sagte, du hast recht gehabt, ich tanze so viel ich will nicht mehr. Wie können wir in die Ruhe Gottes eingehen? Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wenn du weiterliest in Hebräer 4, warum er hier einmal auf einmal einen Gedankensprung macht. Oder man könnte es als Gedankensprung verstehen, wenn man nicht weiß, um was es hier genau geht. Nämlich in Vers 12, nachdem er von der Ruhe Gottes geredet hat, redet er in Vers 12 auf einmal vom Wort Gottes. Hier heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Könnte es sein, dass das Wort Gottes wie es hier beschrieben wird, als lebendig und wirksam, als schärfer als jedes zweischneidige Schwert, könnte es sein, dass dieses Wort Gottes etwas damit zu tun hat, wie wir in die Ruhe Gottes eingehen können? Genau so ist es. Genau das ist es. Das Wort Gottes, unsere Beziehung zum Wort Gottes, unser Verständnis des Wortes Gottes ist der Schlüssel zum Eingehen in die Ruhe des Glaubens. Beachte, wie das Wort Gottes hier beschrieben wird. Das Wort oder der Logos Gottes, wie es im Griechischen heißt, der Logos wird uns hier als lebendig und wirksam beschrieben. Lebendig in welchem Sinn? Was haben wir von dieser Lebendigkeit? Können wir damit rechnen, dass uns irgendwann die Bibel um die Ohren fliegt? Weil sie so lebendig ist? Nein, das ist hier nicht gemeint. In welchem Sinn ist das Wort Gottes lebendig, wird es hier als lebendig bezeichnet. Lebendig in dem Sinne, dass es die Antwort auf unsere Probleme hat. Dass es die Lösung für unsere Probleme hat. Es erweist sich, es wirkt genau in dieser Situation, wo wir uns fragen, wie kommt Rettung zu uns? Was muss geschehen, damit ich aus dieser Zwangslage herauskomme? Und wo wir in Versuchung sind, uns selbst zu helfen. Genau an diesem Punkt kommt das Wort Gottes ins Spiel. Das Wort für lebendig hier im Griechischen ist ein Verb. In der Übersetzung ist es ein Adjektiv. Das Wort Gottes ist lebendig. Aber im Griechischen ist es ein Verb. Eigentlich heißt es hier, das Wort Gottes lebt. Das Wort Gottes lebt. Und die Zeitform dort, die Verbform ist Partizip Präsens. Und Partizip Präsens beschreibt eine Handlung, die gerade jetzt, im Augenblick, in diesem Moment stattfindet. Das Wort ist also gerade jetzt lebendig. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, oh Herr, ich lese Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, bitte sag mir doch, wann das Wort für mich endlich lebendig wird. Du musst verstehen, dass es jetzt, in diesem Augenblick, in diesem Moment, wo du das Wort hörst, in jedem Moment, wenn du das Wort liest, ist das Wort für dich lebendig. Kann es sich für dich als lebendig erweisen, wenn du es lebendig sein lässt in deinem Leben? Du kannst dem Wort Gottes sozusagen den Hals umdrehen und es so künstlich tot halten. Das Wort Gottes lässt sich nicht tot kriegen, aber du kannst es für dich und in deinem Falle tot halten, indem du ihm sozusagen den Hals umdrehst. Lebendig hier ist dasselbe Wort wie in Matthäus 16, Vers 16. In Matthäus 16, Vers 16 sagt Petrus zu Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir alle kennen diese wunderbare Aussage von Petrus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Dasselbe lebendig in derselben Zeitform, in derselben Verbform, wie in Hebräer 4, Vers 12. Mit anderen Worten, das Wort Gottes ist genauso lebendig, wie Gott selbst lebendig ist. Halleluja! Möchtest du den lebendigen Gott erfahren in deinem Leben? Möchtest du die Lebendigkeit Gottes haben in deinem Leben, dann wende dich an sein Wort. Sein Wort ist genauso lebendig. Das ist es, was wir haben von Gott. Sein Wort. Nun, wir haben auch noch seinen Geist. Sein Geist sorgt dafür, dass wir es verstehen, dass wir es anwenden können. Aber in diesem Wort ist Lebenskraft. In diesem Wort ist die Kraft, dein Leben zu verändern. Und zwar nachhaltig und für immer. Das Wort, das in der Elberfelder mit wirksam übersetzt wurde. Wirksam ist das griechische Wort energes. Darin verbirgt sich zum Beispiel unser deutsches Fremdwort Energie. Das griechische Wort energeia bedeutet Wirksamkeit. Und das Adjektiv dazu hier ist energes, es ist wirksam. Aber dieses Wort bedeutet auch, es ist produktiv, es ist aktiv und es ist effektiv. Diese Bedeutung liebe ich besonders. Das Wort Gottes ist effektiv. Und wenn du es zulässt, dass das Wort Gottes in deinem Leben wirken kann, wenn du die Dinge nach dem Wort tust, wenn du die Dinge auf der Grundlage des Wortes tust und nicht so, wie du meinst, dass es geschehen sollte, nicht so, wie du meinst, dass man es tun sollte, nicht so, wie du meinst, dass es richtig wäre, nicht deine eigenen Strategien, Ziele und Pläne, sondern nach dem Wort, dann wird sich das Wort in deinem Leben als effektiv erweisen. Mit anderen Worten, die Probleme, denen du gegenüberstehst, werden auf eine sehr effektive Art und Weise gelöst werden. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie du eine Sache angehen kannst. Ich setze mal voraus oder nehme mal an, dass beide Möglichkeiten zum Ziel führen. Und oft ist es so. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, Dinge anzupacken, auch im Reich Gottes. Auch in unserem Leben als Christen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir diese Nation erreichen können. Aber die eine Möglichkeit ist ineffektiv und die andere ist effektiv. Es bringt absolut gar nichts, mit irgendwelchen traditionellen Möglichkeiten und Mitteln eine verstaubte, antiquierte, falsch verstandene Botschaft unter die Leute zu bringen und dann zu meinen, sie müssen sich bekehren. Vielleicht werden wir mehr oder weniger zufällig ab und zu einen Fisch im Netz haben. Aber der große Fischfang wird ausbleiben. Du kommst ans Ziel, du gewinnst vielleicht Menschen für Christus, aber die Methode ist sehr ineffektiv. Und du wirst immer frustrierter dabei. Das ist das Problem bei den ineffektiven Methoden. Man wird mit der Zeit frustriert. Weil jede Methode, die du anwendest, ist darauf angelegt, ans Ziel zu kommen und Erfolg zu bringen. Wenn eine Methode über längere Zeit keinen Erfolg bringt, dann wirst du frustriert. Und dann gibt es die effektive Methode. Und die effektive Methode ist immer die Methode des Wortes Gottes. Die Dinge so zu tun, wie es das Wort sagt. Das Wort Gottes als solches ins Zentrum unserer Aktivität zu stellen. Nicht zu denken, wir müssen möglichst viele niederschwellige Angebote machen, damit die Welt endlich aufmerksam wird auf das Evangelium, sondern das klare, eindeutige Wort Gottes predigen. Wisst ihr, die Leute lieben Geheimnisse. Manchen Leuten kommt das Wort Gottes sehr verborgen und sehr geheimnisvoll vor, aber vielleicht ist es gerade das, was sie eigentlich suchen. Anders kann man es sich nicht vorstellen, dass so viele Leute auf die abstrusesten, esoterischen Angebote hereinfallen, die so verdreht und absurd sind, dass man sie gar nicht nachvollziehen kann. Man kann gar nicht verstehen, wie Menschen überhaupt auf solche dummdreisten, blödsinnigen Ideen kommen. Aber sie kommen genau darum darauf, weil sie gerne das Geheimnis haben. Sie fühlen sich gerne als Teil einer verschworenen Gemeinschaft, die nach außen verschlossen ist. Und das ist eigentlich die Bedeutung von esoterisch, nach innen gerichtet und nur für einen eingeweihten Kreis verstehbar. Im Grunde genommen haben wir das auch. In Anführungszeichen, bitte, Pastor Manfred Roth hat gesagt, in Anführungszeichen, ist das Christentum eine esoterische Lehre. Sie ist nach innen gerichtet, du kannst sie nur verstehen, wenn du bestimmte Grunddinge annimmst. Lass uns die Leute einladen zu dieser Art von Esoterik. Vielleicht ist es gerade das, was sie hören wollen. Ihr habt mich richtig verstanden, ja? In 1. Korinther 16, Vers 9 erscheint dasselbe Wort Energes. 1. Korinther 16, 9. Und hier sagt Paulus, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Paulus beschreibt hier eine Situation, wo ihm eine Tür des Wortes aufgegangen ist. Mit anderen Worten, eine Möglichkeit, das Evangelium zu predigen. Leute waren aufmerksam geworden auf diese Botschaft, hatten angefangen, das zu hören, dem zuzuhören, was Paulus zu sagen hatte. Eine große und wirksame Tür des Wortes, die zu echten, tiefen Bekehrungen geführt hat. Halleluja. Und in diesem Sinne kann das Wort Gottes und wird das Wort Gottes sich in deinem Leben als wirksame Tür erweisen. Das Wort Gottes kann dir Türen öffnen, die niemand anders dir öffnen kann. Weder du selbst noch irgendeine Strategie oder Methode kann dir solche Türen öffnen, sondern allein das Wort Gottes. Ich habe es gestern Abend auch gesagt, ich sage es heute wieder, der einzige Grund oder einer der Hauptgründe, warum ich heute Morgen hier stehe und euch predige, ist der, dass ich über Jahre das Wort Gottes studiert habe und es immer noch studiere. Meine Legitimation als Prediger habe ich nicht, weil ich irgendeine Bibelschule absolviert habe oder irgendeinen theologischen Titel erreicht habe. Ich bin weder Doktor der Theologie, noch habe ich sonst irgendeinen Titel erlangt. Die einzige Legitimation ist, dass ich das Wort Gottes kenne. Dass ich weiß, was das Neue Testament sagt und was es nicht sagt. Das ist meine Legitimation. Und diese Kenntnis des Wortes, mit anderen Worten, das Wort selbst, hat mir Türen geöffnet, an anderen Orten zu predigen, als nur in meiner Gemeinde. Und das sind Türen, die kannst du dir selber nicht öffnen. Du kannst zwar zu Pastor Michael oder Pastorin Hannelore gehen und sagen, ich bin ein talentierter junger Prediger, wie wäre es, wenn ihr mich mal hier hinter die Kanzel stehen lassen würdet? Aber ich prophezeie es dir, dadurch wirst du dich disqualifizieren, für die nächsten 10 Jahre hier hinter dieser Kanzel zu stehen. Und recht so, zu Recht. Wenn das bei mir jemand machen würde, würde ich genau gleich reagieren, würde sagen, ja, gang erstmal in Ordnerdienst, verdien dir erstmal irgendwo deine Sporen ab, studier deine Bibel noch ein bisschen, um herauszufinden, wie Dinge zustande kommen und wie man es lieber nicht tut. Aber das Wort Gottes, wenn du es für dich arbeiten lässt, wird dir wirksame und große Türen öffnen, die du selber niemals öffnen könntest. Die Leute werden nach dir rufen. Wenn du weißt, wie man für Heilung glaubt und für Heilung betet, ich sage dir, deine Nachbarn, die nicht an Heilung glauben, wenn sie es nötig haben, kommen sie zu dir und bitten dich, ihnen die Hände aufzulegen. Das Wort Gottes kann dich zu einer Beförderung bringen, weil das Wort Gottes dich weiser und kluger macht, als es andere Menschen haben aufgrund ihres natürlichen Verstandes. Der Schlüssel zur Ruhe Gottes ist also das Wort Gottes. Warum? Weil das Wort Gottes dir die Arbeit abnimmt. Wie und warum kannst du in die Ruhe des Glaubens eingehen? Weil du jemand anderen hast, der für dich die Arbeit macht. Weil du etwas gefunden hast, das für dich die Probleme löst. Doch freut euch nicht zu schnell. Das bedeutet wieder nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen dürfen, sondern, ich glaube, ich habe es eigentlich schon gesagt, wir müssen mit dem Wort Gottes arbeiten. Wir müssen mit dem Wort zusammenarbeiten. Und das bedeutet zum Beispiel, meine Lieben, dass wir das Wort Gottes auswendig lernen. Wie ist es damit? Wie viele Bibelverse kennst du auswendig? Nun, ich will es nicht davon abhängig machen, ich werde auch keine Hände aufstrecken lassen, ja. Strecke auf bei 3. Nein, werde ich nicht tun. Möchte niemanden hier irgendwie bloßstellen. Aber das ist eine Art, eine Möglichkeit, wie du mit dem Wort Gottes arbeiten kannst. Und wie du das Wort Gottes als deinen dauernden Begleiter haben kannst. Weißt du, jemand, der für dich arbeitet, der muss um dich herum sein. Der muss verfügbar sein. Wenn du auf dem Bau arbeitest, dann hast du bestimmtes Werkzeug. Und dieses Werkzeug hast du nicht irgendwo weit weg in einer Kiste liegen, unten auf dem Boden, wenn du oben an einer Mauer arbeitest, sondern dieses Werkzeug hast du bei dir. Der Dachdecker hat sein Dachdeckerwerkzeug auf sich. Das heißt, es ist ihm jederzeit verfügbar und so muss es auch mit dem Wort Gottes sein. Wenn das Wort Gottes in einer gegebenen Situation für dich arbeiten soll, dann bitte hab's dabei. Und zwar nicht nur in Buchform, ich habe immer mein Schwert des Geistes dabei. Nein, das ist überhaupt nicht das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes ist das gesprochene Wort Gottes. So ganz nebenbei. Sondern du musst das Wort dabei haben, es muss in deinem Herzen lebendig sein. Es muss in deinem Herzen wirksam geworden sein. Und wie könntest du das besser tun, als wenn du es auswendig kennst? Ich sage dir, bis du zum Beispiel Verse wie Hebräer 4, 9 bis 13 auswendig kannst, hast du sie innerlich schon so oft rekapituliert, dass du darüber nachgedacht hast. Du hast darüber nachgesonnen. Das Wort ist lebendig geworden. Während du es auswendig gelernt hast, fängt es an für dich zu wirken. Du schlägst also 2 Fliegen mit einer Klappe. Du lernst das Wort auswendig und währenddessen arbeitet es bereits für dich. Preis dem Herrn. Deswegen unternimm diese Bemühung. Unternimm diese Anstrengung. Das ist etwas, was du tun kannst, wenn du eifern willst, um in die Ruhe Gottes einzugehen. Lerne das Wort Gottes auswendig. Hallo, seid ihr noch da? Oh, aber ich war noch nie ein guter Auswendiglerner. In der Schule, wenn wir Gedichte auswendig lernen mussten, bleib mir vom Acker damit. Nicht so mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes entwickelt eine Eigendynamik, wenn du anfängst, damit zu arbeiten. Nimm einen ganz kurzen Vers und fang damit an. Sag, ich habe den Sinn Christi, ich habe seinen Verstand, sein Denkvermögen, seine Kapazitäten, die kann auswendig lernen. Jesus kannte viele Worte Gottes aus dem Alten Testament auswendig. Sonst hätte er dem Teufel nicht sagen können, es steht geschrieben. Nun, das Wort Gottes wird uns hier noch weiter beschrieben. Es wird uns noch mehr über das Wesen des Wortes Gottes mitgeteilt, nämlich hier, dass es schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist. Was soll das jetzt? Das klingt ein bisschen bedrohlich so auf den ersten Blick. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Okay, das können wir noch gelten lassen. Aber jetzt ist es auch noch schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Was soll ich damit? Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hier verweist das Bild auf das Schwert eines römischen Soldaten. Ein römischer Soldat hatte ein Kurzschwert bei sich. Eine Art langen Dolch, eine Art Bajonett. Nicht so ein langes Schwert, wie wir es manchmal malen, wenn wir das Schwert des Geistes zeichnen oder darstellen wollen. Das ist ein anderes griechisches Wort, das ebenfalls im Neuen Testament vorkommt. Sondern ein kurzes Schwert, das dieser Soldat im Nahkampf Mann gegen Mann einsetzt, um seinen Gegner den Todesstoß zu geben. Dafür gebrauchte man dieses Schwert. Und da kommt wiederum das Wort Gottes ins Spiel. Bist du in Situationen, wo dir alles über dem Kopf zusammenfällt? Bist du in Situationen, wo dir die Probleme über den Kopf gewachsen sind? Dann setze in diesem Nahkampf das Wort Gottes ein. Denn es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es bewirkt mehr, als du in eigener Kraft und Anstrengung jemals tun könntest. Paulus sagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Dieses Schwert ist mächtig für Gott. Es kann etwas bewirken. Es wird etwas bewirken, wenn du es anwendest. Aber hier geschieht eine Änderung des Bildes. Bisher haben wir gesehen, dass das Wort Gottes für uns gearbeitet hat. Aber hier sehen wir auf einmal, dass das Wort Gottes auch an uns oder in uns arbeitet. Manchmal ist es nicht nur notwendig, dass sich die Umstände verändern, sondern manchmal ist es auch notwendig, in ganz wenigen seltenen Fällen, ja, dass wir uns verändern. Ich rede ironisch. Dass mit uns etwas geschieht. Dass in uns etwas stattfindet. Und das ist es, was wir hier als nächstes lesen. Nämlich, es ist ein schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Jetzt wird es noch bedrohlicher. Das Wort Gottes dringt durch und scheidet Seele und Geist. Ja, wessen Seele und Geist denn? Die unserer Feinde? Nein, sondern es hilft uns, in unserem eigenen Leben zu unterscheiden zwischen dem, was vom Geist kommt und zwischen dem, was aus der Seele kommt. Der Schreiber meint hier nicht, dass das Wort Gottes eine permanente Trennung zwischen Seele und Geist schafft in unserem Leben. Sodass wir jeden Morgen in der stillen Zeit uns erst einmal besinnen müssen und uns fragen müssen, wo ist heute mein Geist, wo ist heute meine Seele? Geht es meinem Geist gut, geht es meiner Seele gut? Und diese Teile dann wieder zusammensetzen müssen. Nein, nein, das ist eine falsche Vorstellung, so ist es nicht gemeint. Eigentlich macht der Schreiber hier eine theoretische Aussage. Er sagt, das Wort Gottes ist in der Lage zu unterscheiden zwischen Seele und Geist. In der gegebenen Situation, wenn du vor einer Entscheidung stehst, wenn du dir überlegst, was ist jetzt wirklich geistlich? Hast du auch schon vor einer solchen Situation, vor einer solchen Entscheidung gestanden, wo du dich gefragt hast, was ist wirklich geistlich in dieser Situation? Wie würde ich mich jetzt hier als geistlicher Mensch bewähren? What would Jesus do, könntest du auch sagen. Was würde Jesus tun? Ja? Was ist geistlich hier? Und was ist nur seelisch? Was kommt nur aus meinem eigenen Verstehen, aus meinem eigenen Wollen, aus meinen Gefühlen? Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, Seele und Geist zu unterscheiden, beziehungsweise seelische Impulse, die wir alle haben. Ja, meine Seele redet auch zu mir heute Morgen. Meine Seele vermittelt mir, dass es hier ziemlich warm geworden ist inzwischen. Das ist es, was meine Seele mir sagt, durch die fünf Sinne. Sehen, hören, riechen, tasten, schmecken. Und sie möchte meinen Geist ein Stück weit bedeuten, es gefällt mir nicht so da. Also, versteht mich bitte nicht falsch, ich bin gerne hier, ja. Aber einfach so diese Situation der Wärme, es wird langsam heiß. Der Geist sagt, spielt überhaupt keine Rolle. Du schweigst jetzt, wir predigen hier das Wort Gottes. Wir sind hier gerade dabei, die beste Predigt unseres Lebens zu halten. Das ist es, was der Geist tut. Der Geist ist übrigens begeistert über das, was er tut. Der Geist ist übrigens überzeugt davon, von dem, was er tut. Der Geist ist nicht dauernd dabei, sich zu hinterfragen, zu denken, ja, vielleicht sollte ich gar nicht da stehen, vielleicht sollte irgendjemand anders da stehen, vielleicht sollte ich lieber im stillen Kämmerli sitzen und noch ein bisschen beten. Das ist nicht der Geist. Wenn der Geist etwas tut, dann ist er überzeugt von dem, was er tut. Der Geist ist ein Empfänger für die Stimme Gottes. Gott redet auf der Ebene deines Geistes. Viele Christen machen den Fehler, dass sie Gott mit ihrer Seele wahrnehmen wollen. Sie möchten Gott mit ihrer Seele erkennen. Sie möchten Gott auf der Ebene ihrer Seele kennenlernen. O Herr, tu meiner Seele wohl. Tu meiner Seele gut. Gib mir schöne Gefühle. Gib mir schöne Gerüche. Hast du es auch geschmeckt heute Morgen? Ist wieder so ein Geruch Gottes hier in der Luft, ja? Oder ich möchte etwas sehen, ich möchte etwas tasten. Zeig mir bitte das Öl, das Salböl, das aus deinen Händen fließt. Zeig mir bitte den Goldstaub, der in deiner Bibel wieder hergeflogen kam. Das ist das, was die Seele haben möchte. Die Seele sucht dauernd nach Beweisen für Gott, dass Gott wirklich real ist. Aber das ist nicht die Ebene, auf der Gott uns begegnen will. Das ist eine, im besten Falle, Kindergartenebene. Gott möchte uns auf der Ebene unseres Geistes begegnen. Und unser Geist hat keine Mühe damit, unsichtbare Dinge wahrzunehmen. Unser Geist hat keine Mühe damit, sich auf unsichtbare Tatsachen zu beziehen. Das ist das Problem oder ein Problem, das viele, auch Christen, mit der Bibel haben. Insbesondere mit dem Neuen Testament. Das Neue Testament ist ihnen zu wenig fassbar, zu wenig greifbar. Es ist hauptsächlich von unsichtbaren Fakten die Rede. Glaube aber bedeutet, dass wir uns auf das verlassen, was wir nicht sehen. Echte Geistlichkeit bezieht sich immer auf das Wort Gottes. Wenn du dich in einer gegebenen Situation fragst, ist es vom Geist oder ist es von der Seele, dann lass das Wort Gottes dort hinein. Ich kann mich erinnern an eine Situation, ist einige Jahre her, wir haben damals noch in Berlin gelebt, meine Frau und ich, und wir waren im Sommer an einer Sommerbibelschule in einer anderen, größeren deutschen Stadt, wo regelmäßig solche Sommerbibelschulen stattfanden. Und wir wollten dorthin, um neu aufzutanken und um die neueste Bewegung Gottes zu sehen, das neueste Handeln Gottes zu sehen. Was war Gott gerade am Tun? Und ich habe mich gefreut auf diesen Anlass. Aber schon ziemlich bald habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kann ich nicht mehr so mitfließen wie im Jahr davor. Irgendetwas hat sich verändert. Wahrscheinlich bin ich es. Wahrscheinlich hat sich in mir etwas verändert. Und ich war anfangs irritiert über diese Situation. Da waren gestandene, ernsthafte, aufrichtige Männer Gottes, die das Wort gepredigt haben. Aber es hat nicht mit dem übereingestimmt, was ich in meinem Geist hatte. Irgendwie fanden da komische Dinge statt, komische Manifestationen, seltsame Dinge. Und was habe ich getan? Unser erster Sohn war gerade geboren. Deswegen ging ich raus aus der Versammlung und schob ein bisschen den Kinderwagen in der Gegend rum. Und weißt du, was ich tat in dieser Situation des Fragens? Ich hatte gerade Hebräer 4, 9 bis 13 auswendig gelernt und spazierte hier meine Runde mit dem Kinderwagen, Hebräer 4, 9 bis 13, vor mich hin bekennend. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle und umkomme. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter und Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, und kein Ding ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und so weiter. Und das habe ich Runde für Runde getan. Und mit der Zeit wurde mir klar, was hier nicht stimmte. Das Wort Gottes führte zu einer Scheidung zwischen Seele und Geist. Ich konnte auf einmal merken und auch dem Wort nach beweisen, dass das, was dort stattfand, nicht geistlich, sondern seelisch war. Ich hätte es nicht sagen können, bevor ich diesen Prozess durchlaufen war. Ich merkte nur, irgendwas stimmt nicht, hätte nicht sagen können, was es war, aber nachdem ich diesen Prozess durchlaufen hatte, wusste ich, was es war. Mit anderen Worten, nicht alles, was geistlich klingt, nicht alles, was geistlich aussieht, nicht alles, was den Anspruch hat, geistlich zu sein, ist tatsächlich geistlich. sondern vieles, was heute als geistlich verkauft wird, ist eigentlich seelisch. Und das ist das Problem, versteht ihr? Weil solange es aus der Seele kommt, kann es nicht wirklich etwas bewirken für Gott. Es ist eine Zeit lang vielleicht lustig, eine Zeit lang neu, eine Zeit lang vielleicht sogar erfrischend, aber dann irgendwann hinterlässt es einen seltsamen Geschmack im Mund, bildlich gesprochen. Weil du merkst, es ist eigentlich nicht wirklich, was das Wort sagt. Wir tun es halt, weil wir es jetzt eine Zeit lang getan haben, aber es entspricht nicht wirklich dem, was das Wort sagt. Viele moderne Formen von Anbetung gehören zum Beispiel in diese Kategorie. Fahnen schwingen, Anbetungstänze aufführen, das ist nicht wirklich, was das Wort sagt. Das ist seelisch. Du möchtest Gott mit deiner Seele berühren. Natürlich sollst du den Herrn anbeten von ganzer Seele und ihn lieben aus ganzer Seele. Aber tu das bitte, indem du deine Seele dem Geist unterstellst und nicht deine Seele davonreiten lässt auf den schnellen Pferden. So, ich muss, glaube ich, langsam hier zum Schluss kommen. Dann ist das Wort Gottes ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Auch das klingt ein bisschen bedrohlich. Aber es geht in dieselbe Richtung wie das, was wir besprochen haben. Lass das Wort Gottes ein Richter sein für deine Gedanken. Das ist ein gesunder Prozess. Weißt du, das Wort wird dich nicht verurteilen. Richter nicht im Sinne von verurteilen, wenn du mal etwas Falsches gedacht hast, sondern das Wort Gottes will dir helfen, dein Denken in die richtigen Bahnen zu bringen, dich mit den richtigen Gedanken zu befassen. Alles, was wahr, alles, was wohllautend, alles, was gerecht ist, das, meine Brüder, bedenkt, sagt Paulus im Philipperbrief. Auf solche Dinge richtet euch aus. Lass es zu, dass das Wort Gottes dein Denken revolutioniert, reformiert, in die richtige Richtung bringt. Lass es zu, dass das Wort Gottes ein Richter und ein Beurteiler, wenn du so willst, deiner Gedanken und Wünsche des Herzens ist. Ich möchte euch diesen ganzen Abschnitt vorlesen aus einer anderen Übersetzung hier, ab Vers 11. Lasst uns daher allen Ernst, allen Eifer daran setzen, in jene völlige Ruhe einzugehen, damit nicht irgendjemand am Ende nach demselben Muster des Ungehorsams zu Fall kommt und seine Segenstellung verliert. Denn das Wort Gottes ist voller Leben und ist energiegeladen und schärfer als jedes zweischneidige Kurzschwert. Und es dringt durch bis ins Innerste und bewirkt eine Scheidung von Seele und Geist, sodass man sie unterscheiden kann, wie Gelenke und Mark. Damit ist es in der Lage, Überlegungen und Erwägungen des Herzens richtig einzuschätzen. Und nichts Geschaffenes ist seinem prüfenden Blick verborgen, sondern alles ist entblößt und liegt offen vor den Augen dessen, vor dem wir uns verantworten müssen. Ich möchte noch kurz 3-4 Gedanken sagen über Vers 13. Vers 13 in der Elberfelder Übersetzung heißt: Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Nun, vom Gedanken her ist es schon richtig, vor dem wir es oder mit dem wir es zu tun haben. Wir haben es mit Gott zu tun. Aber auch da ist wieder eine Bedrohlichkeit drin, die hier gar nicht drin sein müsste. Im Griechischen heißt es hier, wörtlich übersetzt, vor dem wir das Wort. Hier taucht wieder dasselbe griechische Wort, nämlich Logos, auf, wie bereits in Vers 12. Der Schluss dieses Abschnitts heißt also, wir werden dem, der uns geschaffen hat, wieder Wort bringen müssen. Mit anderen Worten gesagt, wir müssen uns vor dem verantworten, der uns auf diese Welt gestellt hat. Wir sind ihm Rechenschaft schuldig. Das griechische Wort Logos bedeutet nicht nur Wort, sondern es bedeutet auch Rechenschaft. Oder es ist auch ein buchhalterischer Begriff im Sinne von eine Aufrechnung, eine Buchung vornehmen, eine Rechnung offen haben. Und wisst ihr, wir alle steuern auf den Tag zu, wo wir uns vor Gott verantworten werden müssen. Wo wir ihm Wort bringen müssen über das, was wir auf dieser Erde getan und gelassen haben. Dieser Tag steht uns allen bevor, er blüht uns allen. Und ich weiß, manche von euch vielleicht sehen diesen Tag mit Schrecken entgegen. Manche denken, oh, der Richterstuhl Christi, wenn ich da mal gut vorbeikomme, wenn ich das hinter mir habe, hoffentlich schaffe ich es. Nun weißt du, wenn du errettet bist, wenn du von neuem geboren bist, dann hast du Heilsgewissheit und du wirst wohl am Richterstuhl Christi vorbeikommen. Der Richterstuhl Christi ist nicht dazu da, dich in die Hölle zu senden, sondern dich zu belohnen. Dort wird beurteilt, was du getan hast oder was du nicht getan hast. Dennoch, manche Leute mögen Grund haben, sich zu fürchten vor diesem Tag. Sie haben Angst, sich vor dem zu verantworten, der sie von neuem geboren hat, der ihnen das Wort Gottes gegeben hat. Nun, die beste Strategie, ich bin gleich am Ende hier, die beste Strategie, die du dir zulegen kannst, um dich nicht fürchten zu müssen vor diesem Tag, ist, stell dich schon in diesem Leben auf die Seite des Wortes Gottes. Wenn du dich schon jetzt auf die Seite des Wortes stellst, wirst du dann nicht um Worte verlegen sein. Das ist eigentlich die Bedeutung von Hebräer 4, Vers 13. Wir müssen ihm Wort bringen darüber, was wir mit dem Wort gemacht haben. Das wird er uns fragen. Er wird uns fragen, was hast du mit meinem Wort gemacht? Hast du mein Wort in deinem Leben lebendig sein lassen? Hast du mein Wort in deinem Leben wirksam sein lassen? Hast du es zugelassen, dass mein Wort dich korrigiert? Hast du es zugelassen, dass mein Wort dir Türen öffnet? Hast du es zugelassen, dass mein Wort dich groß macht und in die Bereiche hineinbringt, wo nur mein Wort dich hineinbringen konnte? Und wisst ihr, da werden wir dann keine Entschuldigung mehr haben. Alles, was wir versäumt haben, mit dem Wort zu tun, alles, was wir versäumt haben, aus dem Wort zu nehmen und es zu glauben, dann wird es zu spät sein. Dann können wir es nicht nachholen. Aber jetzt können wir uns entscheiden. Jetzt können wir uns entscheiden, in die Ruhe Gottes einzugehen und uns voll und ganz auf sein Wort zu verlassen. Uns voll und ganz auf das Wort zu werfen. All unsere Anliegen, all unsere Nöte, alles, was uns bedrängt, lass das Wort es tun. Lass das Wort lebendig sein, lass es wirksam sein in deinem Leben. Lass das Wort dich erhöhen. Lass das Wort wahr sein in deinem Leben. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen. Ich möchte, dass wir ein gemeinsames Bekenntnis aussprechen, ein gemeinsames Bekenntnis unseres Glaubens an das Wort. Ich bete es vor und ihr sprecht es einfach nach. Vater im Himmel, wir danken dir. Vater im Himmel, wir danken dir. Du hast dein Wort gesandt. Du hast dein Wort gesandt, damit wir es glauben. Damit wir es glauben. Vater, wir entscheiden uns heute ganz neu, dein Wort zu glauben. Vater, wir entscheiden uns heute ganz neu, dein Wort zu glauben. Du forderst uns auf, in deine Ruhe einzugehen. Du forderst uns auf, in deine Ruhe einzugehen. Und wir gehen in diese Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Wir gehen in diese Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Was haben wir geglaubt? Was haben wir geglaubt? Dein Wort. Dein Wort. Deine Verheißungen. Deine Verheißungen. Deine Versprechen. Deine Versprechen. Vater, und wir glauben heute Morgen, Vater, und wir glauben heute Morgen, dass das Wort Gottes für uns wirksam sein wird. Dass das Wort Gottes für uns wirksam sein wird. Dass es unsere Probleme lösen wird. Dass es unsere Probleme lösen wird. Dass es uns erhöhen wird. Dass es uns erhöhen wird. Dass es uns zu Ehren bringen wird. Dass es uns zu Ehren bringen wird, dass es unsere Konflikte bereinigen wird, dass es unsere Konflikte bereinigen wird. Wir glauben deinem Wort, Vater. Wir glauben deinem Wort, Vater. Und wir lassen es auch zu, und wir lassen es auch zu, dass dein Wort in uns eine Trennung vornimmt. Dass dein Wort in uns eine Trennung vornimmt zwischen Seele und Geist. Zwischen Seele und Geist. Wir versuchen nicht länger Dinge, die seelisch sind, als geistlich auszugeben. Wir versuchen nicht länger Dinge, die seelisch sind, als geistlich auszugeben. Und wir hören auf das, was der Geist sagt. Und wir hören auf das, was der Geist sagt. Und was der Geist sagt, stimmt mit seinem Wort überein. Und was der Geist sagt, stimmt mit seinem Wort überein. Danke, Vater. Danke, Vater. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen.